Deutsche Namen. In Ghana wird die Situation für queere Menschen und ihre Verbündeten immer gefährlicher. Der Papst sieht die Menschlichkeit durchs Gendern bedroht und Argentinien verbietet es. Der Wochenrückblick aus feministischer Perspektive. Montag, 26. Februar. Am Montagabend wurde Daniela Klette in ihrer Wohnung in Kreuzberg von der Polizei verhaftet. Die 65-Jährige wird verdächtigt, vor 30 Jahren an Sprengstoffanschlägen auf ein Gefängnis und einen Deutsche Bank-Standort sowie einen Angriff auf die Botschaft der USA in Bonn beteiligt gewesen zu sein. Verletzt wurde niemand. Außerdem soll sie in mehrere Raubüberfälle verwickelt gewesen sein. Für die Rote Hilfe ist die Festnahme Klettes das Ereignis einer jahrzehntelangen Verfolgungswut und dem staatlichen Rachebedürfnis gegen ehemalige Mitglieder der Stadtguerilla-Gruppen. Anja Sommerfeld aus dem Bundesvorstand sagt, sie befürchte, dass auch in diesem neuerlichen RAF-Verfahren sämtliche rechtsstaatliche Standards außer Kraft gesetzt würden, um eine möglichst hohe Haftstrafe zu erreichen und Reuebekundungen zu erpressen. Zu erwarten sei ein politisch motivierter Gesinnungsprozess, wie sie heutzutage vielfach gegen AktivistInnen der türkischen und kurdischen Linken sowie antifaschistische Gruppen stattfinden. Politik und Strafverfolgungsbehörden klopfen sich gegenseitig auf die Schultern. Bundesinnenministerin Faeser feiert den Verdienst jahrzehntelanger unermüdlicher Ermittlungsarbeit. Ihre Kollegin aus Niedersachsen, Daniela Behrens, nennt die Festnahme einen Meilenstein der Kriminalgeschichte. Man könnte meinen, hier wäre der Polizei die Staatsfeinde Nummer 1 ins Netz gegangen. Daniela Klette führte in den letzten Jahren ein unauffälliges Bürgileben. Nun wird sie von der Springerpresse und deren Stiefelleckern als willkommene Ablenkung von den über 600 untergetauchten Rechtsextremen dankend angenommen. Wir haben ja jetzt auch lang genug über die Nazis geredet, nicht wahr? Die Fans der Hufeisentheorie reiben sich die Hände. Dienstag, 27. Februar. Der argentinische Präsident Javier Milei hat es den Behörden verboten, gendersensibel zu sprechen und zu schreiben. Ein Regierungssprecher sagte am vergangenen Dienstag, es dürften keine Sonderzeichen verwendet werden und die unnötige Verwendung der weiblichen Form in Dokumenten sei zu vermeiden. Präsident Milei ist rechtspopulistisch, moralisch ultrakonservativ und marktradikal. Vor wenigen Wochen hatte er angekündigt, Abtreibungen zu verbieten. Jetzt macht er mit dem Genderverbot vor, wovon auch in Deutschland rechtskonservative Kräfte träumen. In Bayern will Ministerpräsident Söder ebenfalls die genderinklusive Sprache untersagen. 2021 sagte Söder noch, Sprache sei frei. Inzwischen glaubt er, die gendersensible Sprache spalte die Gesellschaft. Und auch die schwarz-rote Koalition in Hessen spielt Sprachpolizei auf Kosten der Redefreiheit. Paradepopulismus, der davon ablenkt, was den Menschen tatsächlich Sorgen bereitet, wie zum Beispiel steigende Lebenshaltungskosten oder die Klimakatastrophe. Mittwoch, 28. Februar. In Ghana wurde ein Gesetz verabschiedet, das schwere Strafen für queere Menschen und deren UnterstützerInnen vorsieht. Personen, die sich als LGBTQ+ identifizieren oder sogenannte homosexuelle Aktivitäten unterstützen, drohen mehrjährige Haftstrafen. Mitgliedern der queeren Community droht nun eine Hexenjagd, gut möglich, dass AktivistInnen untertauchen müssen. Die Leiterin der UN-Behörde zur Bekämpfung von AIDS, Winnie Byanyima, fürchtet, wenn das Gesetz über sexuelle Menschenrechte und ghanaische Familienwerte in Kraft trete, werde es Schrecken und Hass schüren, zu Gewalt gegen ghanaische BürgerInnen aufstacheln und sich negativ auf die Meinungs-, Bewegungs- und Vereinigungsfreiheit auswirken. Sie fürchtet außerdem, dass das Gesetz den Zugang zu lebensrettenden Diensten behindern würde. Homosexualität war auch bisher schon illegal in Ghana. Das neue Gesetz, das noch vom Präsidenten ratifiziert werden muss, wird die Lage jedoch massiv verschärfen. Von der Bundesregierung gab es bislang kein Statement. Deutschland stuft Ghana als sogenanntes sicheres Herkunftsland ein und schiebt Menschen dorthin ab, unabhängig davon, ob sie wegen ihrer Sexualität oder Genderidentität dort verfolgt werden. Donnerstag, 29. Februar. Für Menschen, die in Deutschland Schutz suchen und nicht direkt wieder abgeschoben werden, hat sich die Bundesregierung die Möglichkeit zur Zwangsarbeit vorbehalten. Im Asylbewerberleistungsgesetz heißt es in § 5, arbeitsfähige, nicht erwerbstätige Leistungsberechtigte, die nicht mehr im schulpflichtigen Alter sind, seien zur Wahrnehmung einer zur Verfügung gestellten Arbeitsgelegenheit verpflichtet. In Ostthüringen soll die Arbeitspflicht nun in die Tat umgesetzt werden. Im Saale-Orla-Kreis sollen Asylsuchende 4 Stunden pro Tag arbeiten und dafür 80 Cent pro Stunde erhalten. Wer sich weigert, dem werden pro Monat 180 Euro vom sogenannten Existenzminimum, derzeit 460 Euro, gestrichen. Der CDU-Landrat Christian Hergott, ja, der heißt wirklich so, findet das komplett okay. Er sagte, er wolle diejenigen, die nach Deutschland kommen und die ja mindestens in den ersten 3 Monaten nicht arbeiten dürfen, sofort abholen und in eine Tagesstruktur und sinnvolle Tätigkeit bringen. Auch in Sachsen gibt es schon vergleichbare Projekte. Der Referent des Sächsischen Landkreistags, Benjamin Lange, freut sich über die Möglichkeit, Menschen auszubeuten und sagt, die sächsischen Landkreise hätten sich stets für die Möglichkeit ausgesprochen, Asylbewerber zur Arbeit heranzuziehen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD sieht da kein Problem, es sei schließlich geltendes Recht. Tarek Alaus, fluchtpolitischer Sprecher von Pro Asyl, kritisierte die Pläne am Donnerstag mit deutlichen Worten. Es sei rassistisch und menschenverachtend zu suggerieren, dass Geflüchtete arbeitsunwillig seien und man sie jetzt zur Arbeit unter ausbeuterischen Verhältnissen zu 80 Cent pro Stunde verpflichten müsse, während viele von ihnen schlichtweg nicht arbeiten dürfen. Freitag, 1. März. Mehr als 30.000 PalästinenserInnen tötete das israelische Militär seit dem 7. Oktober. Der 7. Oktober letzten Jahres war der Tag des grauenvollen Massakers von Hamas-Terroristen, bei dem rund 1.200 getötet und rund 250 Menschen als Geiseln verschleppt wurden. In mindestens 20 Ländern sterben derzeit Menschen durch Kriege und bewaffnete Konflikte. Die Zahl der dabei Getöteten hat sich 2022, verglichen mit dem Jahr davor, fast verdoppelt. Neuere Zahlen konnten wir nicht finden. 238.000 Menschen sind vorletztes Jahr laut Ypsola Conflict Delta Program bei militärischen Auseinandersetzungen getötet worden. Die höchste Zahl seit dem Genozid in Ruanda 1994. Die Todesopfer der Folgen des menschengemachten Klimawandels kommen noch dazu. Aber der Papst findet, die Gender-Ideologie sei die schlimmste Gefahr der heutigen Zeit. Ja klar, Franziskus. Unterschiede aufzuheben bedeutet, die Menschlichkeit aufzuheben, sagte der 87-Jährige am Freitag, und ich glaube, mehr muss man zum Stand der katholischen Kirche im Jahr 2024 echt nicht wissen. Samstag, 2. März. Ein Deutscher ist für den Oscar nominiert und kaum jemand spricht darüber. Also jedenfalls nicht über den Regisseur Ilka Shatak, der für den Film Das Lehrerzimmer für den besten fremdsprachigen Film nominiert ist. Über Sandra Hüller und Wim Wenders, beide ebenfalls nominiert und deutsch, hört man hingegen so einiges. Woran mag das wohl liegen? Muss man wirklich einen typisch deutschen Namen haben, um als Filmemacher in dieser Headline erwähnt zu werden? Fragte Ilka Shatak und erklärt im Interview mit dem RBB den strukturellen Rassismus, der Nichterwähnung zugrunde liegt. Es wird Leute geben, die sagen, ach, dessen Name wurde nicht genannt, jetzt regt er sich auf, sagt der gebürtige Berliner. Es gehe ihm allerdings um all die Menschen, von denen er Nachrichten bekomme, die sagen, ja, genau aus diesem Grund hätten sie ihren Kindern deutsche Namen geben müssen, weil sie Angst hatten, dass sie diskriminiert werden. Das ganze Interview ist auf dem Blog verlinkt. Sonntag, 3. März. Die Woche endete mit einer grausamen Gewalttat in Magdeburg. Ein 18-Jähriger tötete mutmaßlich am Sonntagmorgen eine 41 Jahre alte Frau und ein 9-jähriges Kind. 2 Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren sowie ein 17-jähriger Junge wurden verletzt. Laut stern.de stehen die Beteiligten in einer familiären Beziehung zueinander. Über den Tathergang und auch das Motiv ist bislang nichts bekannt. Es war nicht der einzige Femizid in der letzten Woche. Am vergangenen Dienstag wurde in Oberhausen in Nordrhein-Westfalen eine 22-Jährige gewaltsam getötet. Die Beschäftigte einer Behindertenwerkstatt wurde in der Nähe ihres Arbeitsplatzes tot aufgefunden. Ein 27-jähriger Kollege der Frau wurde festgenommen. Am Mittwoch wurde eine 50 Jahre alte Frau mutmaßlich von ihrem 48-jährigen Ehemann ermordet. Die Frau wurde mit multiplen Schnitt- und Stichverletzungen im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in Schwelm in Nordrhein-Westfalen gefunden. Sie starb noch vor Ort. Das Opfer und der mutmaßliche Täter lebten getrennt. Bereits am vorletzten Wochenende tötete mutmaßlich ein 50 Jahre alter Mann seine gleichaltrige Ehefrau in deren Imbissbude in Hünxe-Drevenack in Nordrhein-Westfalen. Die zweifache Mutter starb an mehreren Messerstichen. Der Ehemann stellte sich kurz darauf der Polizei.